Woher wissen wir denn, dass diejenigen, die jetzt geimpft werden, nicht schon einen Schutz selber aufgebaut haben? Mhm. Woher wissen wir denn, dass derjenige, der geimpft ist, dann den Schutz aufgebaut hat? Wird das denn irgendwo gemessen?
Also das ist so aus der Luft gegriffen und manche haben ja nach einer Infektion vielleicht gar keine Antikörper gebildet. Manche haben schon vorher ohne Impfung, ohne Erkrankung Antikörper. Es wird nicht gemessen, es ist pauschalisiert und es ist Nonsens.
So führt es dazu, dass man ja meinen könnte, dass die Leute, die am Sonntag für ihre Rechte auf die Straße gegangen sind, eigentlich die Einsatzkräfte im Flutgebiet beworfen haben.
Das geht, würde ich sagen, schon in Richtung einer YouTube-Sperre.
Wegcanceln in den Boss.
Ja. Also wegen medizinischer Falschinformationen natürlich.
Was ist denn eigentlich mit Menschen, die wenig Geld haben? Dürfen die dann noch weniger ins Restaurant als ohnehin schon, wenn sie das selber bezahlen müssen? Mhm. Es ist ja auch noch nie irgendwo zu lesen gewesen, dass Arbeitslosengeld 2-Bezieher die Tests dann weiterhin kostenfrei machen können. Ja. Oder ist der Druck auf Arbeitslosengeld 2-Bezieher dann nochmal deutlich höher, sich impfen zu lassen, als auf mich, der es sich zur Not leisten kann, mich davon freizukaufen?
Basta, Berlin. Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, der 12. August 2021. Hier ist ein Basta Berlin Spezial und mein Name ist Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Ja, und deswegen Spezial, weil wir beiden Nasen sind eigentlich im Urlaub. Wollten sie aber jetzt nicht ganz so lange auf dem Trockenen sitzen lassen. Deswegen haben wir ein bisschen, also quasi diese Sendung vorproduziert. Benjamin, wo bist du gerade urlaubstechnisch?
Wahrscheinlich Berlin, Neukölln, Kreuzberg oder wenn es ganz wild kommt, Reinickendorf, wenn ich mal einen ganz großen Sprung gemacht habe.
Du? Ja, eigentlich ist es auch mehr, dass ich im Urlaub bin und Herr Golme gesagt hat, warum soll ich denn dann eigentlich alleine hier hinkommen? Und
ja, er ist wie im Irrgarten. Vielleicht haben sie es gesehen. Joppa, ich bin alleine. Das geht natürlich nicht.
Auf den Roadtrip kommen wir bestimmt heute auch noch zu sprechen. Als Journalist ist das mit Urlaub ja immer so eine Sache. So mit einem Auge hat man ja immer auch noch so den dienstlichen Blick. Und ich bin jetzt gerade in Österreich. Und das ist ja auch gerade sehr spannend, wenn man auf Maßnahmen und Inzidenzen und so weiter schaut. Da werde ich bestimmt auch in unserem Telegram-Kanal, Basta Berlin, auch das ein oder andere mal rumschicken, wie es mir da ergeht und ob ich überhaupt rein und durchkomme.
Und ob es überhaupt Urlaub ist, ich meine, Gott segne das deutsche Arbeitsrecht, ja. Wir waren ja letzte Woche auf Roadtrip und da waren wir wirklich von 8 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts zusammen. Und da sind dann Überstunden eingefallen. Das heißt, wir haben doch eher Ausgleichstage statt Urlaub.
Entschuldigung an dieser Stelle an Ilona, unsere Kamerafrau, dass sie uns beiden ertragen hat. Nein, ich glaube, es war wirklich eine wunderbare Woche. Und nicht nur vielen Dank an Ilona, vielen Dank auch an Ruben und Philipp, die das hier geschnitten haben. An Andreas, der noch über die Interviews drüber geschaut hat. Da hängt immer sehr viel dran, was man vielleicht jetzt so nicht sieht, wenn man sich die Filme anschaut. Aber wenn Sie die letzte Woche die 5 Filme sich angeschaut haben, dann wissen Sie, dass wir wirklich sehr, sehr tolle Menschen besucht haben, die sehr viel zu erzählen hatten, sehr interessante, sehr wichtige Sachen zu erzählen hatten. Ja, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Jedem Einzelnen davon noch einmal vielen, vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt.
Ja, und wir könnten das auch 3 Wochen machen. Ja. Wir sind wiedergekommen am Freitagabend und dann saß ich bei mir im Kiez am Freitagabend und wir tranken Bierchen. Da lief, kein Scherz, da lief der Weinhändler vorbei, den ich aus der Weinhandlung kannte und guckte mich so an. Ich dachte, der erkennt mich, weil ich bei ihm Wein gekauft habe. Mhm. Ich sagte, hallo? Ja, hallo? Rundfunkmoderator? Sowas ähnliches? Basta? Ja! Also ganz liebe Grüße an Norbert, der weiß, dass er jetzt angesprochen ist. Das heißt also, dieses Meet and Greet mit Zuschauern ging für mich am Freitagabend nochmal weiter. Dann ging es natürlich am Sonntag auf die Demonstrationen in Berlin. Es war wirklich sehr intensiv. Dann sind wir mit sehr vielen Eindrücken zurückgekommen. Es gab so viele kleine Sachen, um die wir uns versucht haben zu kümmern. Vieles, was wir auch anrecherchiert haben, was aber nicht zu Ende geworden ist. Auch Sachen, die man aufgeräumt hat aus den letzten Wochen. Und deswegen geben wir Ihnen mal so einen kleinen Überblick von Dingen, die wir auch irgendwie gemacht haben diese Woche und die wirklich wichtig gewesen sind.
Demo ist noch ein gutes Stichwort. Wir sind ja da beide unterwegs gewesen. Und ich möchte noch mal sagen, dass ich das auch klasse fand. Also tatsächlich wurde ich, obwohl ich da ja irgendwie mit dem Shirt und so weiter irgendwie unterwegs war, nicht nur wurde ich gegrüßt, sondern auch habe ich sehr nette Gespräche geführt mit Leuten von Ihnen, die dabei gewesen sind. Aus den unterschiedlichsten Gründen übrigens.
Ja.
Liebe Grüße auch an die beiden Studentinnen, an deren Name ich mich jetzt gerade leider nicht mehr erinnere. Falls ihr euer Interview noch sehen wollt, snanews.de, da ist ein kurzes Video erschienen. Das haben wir nicht auf YouTube gemacht, sondern auf der Website.
Ja, und es gibt auch Menschen, die wollen nicht vor die Kamera. Beispielsweise die vier aus Leipzig, die nenne ich jetzt nicht nochmal mit Namen, weil sie eben auch berufliche Nachteile fürchten, wenn sie vor die Kamera gehen. Mhm. Aber auch an die vier jungen Leipziger, die ich am Brandenburger Tor getroffen habe, ganz, ganz liebe Grüße. Ja, das ist die Querdenker-Szene.
Ja.
Und dazu werden wir dann auch gleich noch kommen. Und das ist auch genau der Grund, warum wir uns mit dieser Querdenker-Szene und dieser Begrifflichkeit auseinandersetzen. Weil wir dort vor Ort sind und ich bin das jetzt schon ein Dutzend Mal gewesen, du auch schon einige Male. Und wir lernen die Menschen kennen und wir können im Grunde genommen nichts so Negatives sagen.
Ja. Speziell zu dem Begriff kommen wir auch noch mal eine Kleinigkeit. Warum wir eigentlich diese Sendung hier machen, hat ja auch noch mal folgenden Grund. Kennen Sie das, wenn Sie aus dem Urlaub wiederkommen und Sie kommen an Ihren Schreibtisch zurück und der ist unaufgeräumt und sieht leider aus wie eine Woche davor, nämlich mit vielen verschiedenen E-Mails, Akten und so weiter. Und um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, haben wir uns gedacht, wir greifen auch noch mal ein paar E-Mails von Ihnen auf, die Sie uns in den letzten Tagen geschickt haben oder auch letzten Wochen. Und dann ist der Schreibtisch auch leerer, wenn wir wiederkommen.
Ja, wir beginnen also mit einer E-Mail, die eigentlich in deine Richtung gegangen ist. Mhm.
Richtig, und die kam von Heinz Ulrich. Heinz Ulrich hat zu verschiedenen Folgen in der Vergangenheit verschiedene Anmerkungen gehabt. Zwei davon wollen wir Ihnen heute kurz präsentieren und natürlich rechtfertige ich.
Ja, die waren als Kritik gemeint. Er schrieb ganz lieb, ich habe auch gelobt, aber jetzt drücke ich euch mal einen rein.
Kritik übrigens immer gut, sehr gerne. Unsere E-Mail-Adresse basterberlin@snanews.de. Und Heinz Ulrich schrieb zunächst zu Folge 93, Beamte haben doch schon eine bezahlte Auszeit. Das ist ja besonders lustig. Willkommen in den Klischees, die sie doch so bekämpfen wollen. Leider verhält es sich mit der Bürokratie und unsinnigen Bestimmungen im Verwaltungsapparat genauso wie mit der Corona-Politik. Kommt ja auch wahrscheinlich aus denselben Ursachen. Den Lacher kann man sich wirklich sparen. Ja gut, mein Vater war übrigens Beamter vor seiner Pensionierung. Der fand diese Beamtenwitze tatsächlich immer ganz lustig. Hallo Papa. Aber ja, wenn Sie das nicht lustig finden, Sie können ja in die Kommentare reinschreiben, ob Sie Beamtenwitze lustig oder nicht lustig finden. Ich finde sie lustig, Herr Golme nicht.
Humor ist, wenn Herr Joppa lacht.
Genau. So.
Okay, aber es ging noch weiter, dann wird es noch mal inhaltlicher.
Ja.
In Folge 94, Herr Joppa meinte auf die Bemerkung, dass es in Zukunft zu erheblichen Einsparungen kommen muss. Eins ist sicher, der Rüstungsetat ist davon nicht betroffen. Da scheint er sehr viel besser informiert zu sein als das, was sich so für die nächsten Jahre so andeutet. Auch wenn die nächsten Bundestagswahlen noch ein Unsicherheitsfaktor sind, vielleicht kann er dazu seine Quellen nennen oder seine doch sehr klare Aussage irgendwie herleiten.
Mhm. Bitte. Quelle kann ich sehr gerne nennen, Deutscher Bundestag. Ich habe mir auch noch mal ein paar Dokumente angeschaut. Jetzt haben wir natürlich zum Beispiel beim Beschluss des Rüstungsetats von 2020 für 21 und folgende, da wurde ja schon mal um 1,16 Milliarden Euro aufgestockt. Ja, die Bundestagswahl ist ein großer Unsicherheitsfaktor, aber eigentlich auch nicht.
Ich frage mich, wer soll denn gewählt werden, damit der Etat nicht mindestens gleich bleibt oder erhöht wird? Denn selbst die Grünen sind ja für eine Modernisierung unserer Streitkräfte.
Und immer mit Blick in die USA?
Dann geht es ja beispielsweise auch um die Bewaffnung von Drohnen. Auch die wird ja richtig teuer werden. Dementsprechend würde ich jetzt mal gefühlt sagen, dass ich doch bei dir bin.
Ja, und wir haben verschiedene Aussagen auch beim Deutschen Bundestag dokumentiert. Zum Beispiel Christian Lindner. Der möchte sich ganz definitiv dem 2%-Ziel der NATO nähern. Oder er möchte diese 2% sogar haben. Und wenn wir überlegen, wahrscheinlich wird die FDP in irgendeiner Art und Weise an einer Regierung beteiligt sein. Die CDU, die Union, auch Frau Kramp-Karrenbauer, unsere Verteidigungsministerin, möchte das 2%-Ziel einhalten. Also ich glaube, es ist nicht zu sehr in die Glaskugel geschaut, wenn wir sagen, es wird sich erhöhen.
Von einer Verteidigungsministerin Henning Welso sind wir noch recht weit entfernt.
Ja, das ist
allerdings. Aber ganz herzlichen Dank, Heinz Ulrich, dass Sie uns geschrieben haben und Ihren Unmut deutlich gemacht haben. Und das ist, wie gesagt, immer schön. Und wir lesen es gerne vor, wenn auch Leute nicht unserer Meinung sind.
Absolut. Genau. Das nächste kam von dir, genau.
Richtig, Monika hat am 4.8. geschrieben, am Montag. Ach, wichtig, ja. Also wir sitzen jetzt am 6.8. zusammen.
Unser letzter Arbeitstag vorm Urlaub.
Richtig, das ist also der Stand der Dinge für uns heute. Sollte sich die Welt irgendwie in die andere Richtung drehen, wissen wir es leider nicht.
Also wir wissen es schon, wir können es Ihnen nur nicht sagen.
Deswegen sehe ich auch, dass der Montag nicht der 4.8. gewesen sein kann. Wurst, jedenfalls am Montag hat sie geschrieben. Also sie spricht eigentlich über die Impfstatus so unterschiedlicher Menschen. Also sie fragt, wie sieht es denn eigentlich mit den Personen aus, die zwar geimpft sind, aber nun nach einer gewissen Zeit nochmal geimpft werden sollen? Welchen Status haben Sie denn zwischen Auslauf und der dann neuen Impfung?
Der Booster-Impfung.
Sind Sie dann, genau. Sind Sie dann zunächst ungeimpfte Personen und werden genauso behandelt wie ungeimpfte Personen? Und dann haben wir noch die Genesenen, schreibt Monika. deren Status ja nach einem halben Jahr ablaufen soll. Zählen die dann auch zu den ungeimpften Personen? Hm. Gibt es da ein Raster, nach dem dann vorgegangen wird?
Aktuell nicht. Also ich glaube, es ist im Moment generell sehr unübersichtlich. Viele haben den gelben Impfausweis, vieles ist noch nicht digitalisiert. Man kann zwar in Apotheken, Arztpraxen und so weiter mittlerweile sein Impfbüchlein ja digitalisieren lassen. Das ist im Moment noch freiwillig. Aber dass sich das dahin bewegt, auch Pflicht, mäßig, spätestens im nächsten Jahr. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und dass dann, wenn alles digital ist, zum Beispiel auf dem Smartphone, dann eine kleine Erinnerungsmail zum Beispiel oder eine Push-Nachricht kommt, Achtung, Ihr Impfstatus läuft aus, wir machen automatisch für Sie einen neuen Impftermin. Das ist, glaube ich, keine Zukunftsmusik, keine große.
Ja, die Monika wollte keine Antworten haben. Sie schrieb nämlich, Fragen über Fragen, die beantwortet werden wollen. Zwinker-Smiley. Mhm. Ja, da können wir noch mehr Fragen hinzusetzen. Also, woher wissen wir denn, dass diejenigen, die jetzt geimpft werden, nicht schon einen Schutz selber aufgebaut haben? Mhm. Woher wissen wir denn, dass derjenige, der geimpft ist, dann den Schutz aufgebaut hat? Wird das denn irgendwo gemessen? Wie lange ist eigentlich der Schutz der Impfung dann tatsächlich? Mhm. Wie lange ist eigentlich der Schutz der Menschen, die sich infiziert haben und genesen sind? Wieso reduziert man das eine auf ein halbes Jahr, das andere ist offiziell noch gar nicht reduziert?
Es ist aber auch völlig, also das ist mit einer, es gibt viele Absurditäten in Corona, aber dieses halbe Jahr nach einer Infektion, also nach dem positiven PCR-Test, dass man exakt nach diesem halben Jahr dann wieder als Gefährder gilt, weil man dann ja quasi der Impfschutz, der genesenen Schutz ausgelaufen ist. Also wer misst das denn? Das misst ja keiner. Und dieses halbe Jahr, also das ist so aus der Luft gegriffen und manche haben ja nach einer Infektion vielleicht gar keine Antikörper gebildet, manche haben schon vorher ohne Impfung, ohne Erkrankung, Antikörper. Es wird nicht gemessen, es ist pauschalisiert und es ist Nonsens.
Ändert am nichts daran, dass das die Politik in unserem Land aktuell ist. Und ja, so wird sie wohl auch noch weitergehen. Mhm. Wir kommen zu einem Thema, was sie, glaube ich, wirklich sehr beschäftigt hat. Also grundsätzlich hat die Hochwasserkatastrophe sehr viele Menschen in Deutschland sehr beschäftigt, mhm. uns auch. Nun gibt es mit dem heutigen Tage für uns eine neue Entwicklung. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat jetzt Ermittlungen eingeleitet gegen den Landrat von Ahrweiler. Der Verdacht besteht auf fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung durch Unterlassung. Es geht darum, dass ab etwa 20.30 Uhr, an dem Tag, wo das Wasser kam, Gefahrenwarnungen und möglicherweise auch die Evakuierung von Bewohnern des Ahrtales geboten gewesen wären, aber möglicherweise nicht bzw. zu spät erfolgten. Das ist also jetzt die Meldung, die wir heute bekommen haben. Und wir werden uns jetzt auch noch mal quasi gemeinsam in das Hochwassergebiet begeben.
Also das, was jetzt quasi eingeleitet ist, bestätigt uns ja in zweierlei Maße, was unsere Berichterstattung aus der Vergangenheit angeht. Erstens hatten wir ja gesagt, dass die Europäische Hochwasserwarnbehörde, das System, den Katastrophenschutz in Deutschland warnt. Der Katastrophenschutz wiederum warnt die Landkreise, die allerdings selbst sagen können, ich nehme Evakuierung oder Warnung an oder ich mache nichts. Es scheint ja so gewesen zu sein, dass dieser Landrat gewarnt worden ist, wenn man dieser Logik folgt und dementsprechend aber dann vielleicht einfach nichts passiert ist. Also diese Kette hatten wir schon mal richtig dargestellt. Das Zweite ist, dass aber solche Sachen natürlich auch ein Geschmäckle haben, wenn man wieder auf die Theorie schaut, dass der Föderalismus in Deutschland möglicherweise ausgedient haben soll, was ja manche in der politischen Branche ganz gerne so sehen sollten.
Ich finde es gut, dass es untersucht wird.
Ja, ja.
Es muss aufgeklärt werden. Und wir müssen auch überlegen, welche Strukturen wir haben. Also wenn ein Fluss, ein Bach normalerweise einen Pegelstand von 1,50 Meter hat und dann geht der Pegel in der Prognose auf 7 Meter, dann ist ja klar, dass hier eine Katastrophe droht. Und wenn man sich dann darauf bezieht, dass er ja eine Mail bekommen hätte am entsprechenden Abend, würde ich ja vielleicht sagen, schon mal nicht schlecht, dass sie bekommen hat, aber vielleicht hätte man auch anders warnen müssen. Vielleicht hätte jemand anders zum Telefon greifen müssen. Vielleicht hätte ja dann auch der Innenminister des Bundeslandes sagen müssen, was, wie, 7 Meter? Okay, jetzt geht's los.
Ja.
Also darüber müssen wir uns einfach unterhalten.
Mhm. Denn und nicht eigentlich nur eine Mail. Ja.
Eben. Hm. Also, das wird alles aufgearbeitet. Wir wollen uns jetzt noch mit einem anderen Thema beschäftigen.
Ja, spannend.
Ich glaube, das hat Sie auch sehr interessiert. Mhm. Wir hatten zu dem Thema auch einen Aufruf über Telegram. Der wurde auch in anderen Kanälen geteilt, über 40.000, 50.000 Mal gesehen. Mhm. Es kamen dazu auch E-Mails. Es geht um das, was Sabine Lackner gesagt hat. Mhm. Sabine Lackner ist Vizepräsidentin des THW, des Technischen Hilfswerks. Und sie hat ein Interview mit RTL gemacht. Das ist vom 24.07.2021. Es ist also schon lange her, aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass wir das nochmal gemeinsam ein bisschen beleuchten. Mhm. Schauen wir erstmal rein.
Die andere Seite, die wir erleben, ist, dass sich auch Menschen als Bevölkerung ausgeben oder als Betroffene, ich sage jetzt mal Querdenker-Prepper-Szene, die auch bewusst leider Gottes im Moment Stimmung machen. Und das geht dann so weit, dass unsere Helferinnen und Helfer, nochmal, die machen das auch ehrenamtlich in ihrer Freizeit, beschimpft werden, dass wenn sie mit Einsatzfahrzeugen unterwegs sind, diese auch mit Müll beschmissen werden.
Soweit also Sabine Lackner, Vizepräsidentin des THW. Hm. Ich glaube, absolute Einigkeit an diesem Tisch herrscht, dass THW-Mitarbeiter, Feuerwehr, Polizei oder wer auch immer nicht mit irgendwas beschmissen werden sollten. Hm? Müll oder sonst was. Ich kann mir kaum etwas Dümmeres vorstellen, als das zu tun. Höchstens vielleicht das Fluttor in Grimma zu beschädigen.
Ja, das ist ungefähr genau. Dümmer.
Das ist noch dümmer oder ungefähr auf einer Ebene der Dummheit. Es besteht kein Zweifel daran, wenn es passiert ist, dann ist es eine absolute Vollkatastrophe.
Mhm. Aber es sind viele Fragen offen.
Warum wir das jetzt nochmal aufgegriffen haben, ist die Tatsache, dass sie das Wort Querdenker-Szene benutzt hat. Mhm. Und es funktioniert ja im Grunde genommen so. Es gibt eine große Organisation, Querdenken 711, mit Regionalorganisationen. Und die melden Demonstrationen an und gehen auf die Straße. Mhm. Querdenker wird aber medial und politisch als große Sammelbewegung begriffen, als Begriff. Und darunter wird alles subsumiert, was mit regierungskritischen Demonstrationen zu tun hat. Mhm. Das bedeutet, die Menschen, die wir am Sonntag in Berlin getroffen haben, werden als Querdenker-Szene definiert.
Ja, ich glaube, einzig der RBB hatte in seiner Überschrift Querdenker auf der Straße, Querdenker in Anführungszeichen. Alle anderen haben einfach gesagt, das waren die Querdenker. Ich habe sie ja da draußen getroffen, sie, die da bei der Demo gewesen sind, mit den unterschiedlichsten Gründen, warum sie auf der Demo gewesen sind. Weil der Aufruf von Querdenken kam, war, glaube ich, einer der wenigsten Gründe.
Wenn also Sabine Lackner vom Technischen Hilfswerk den Begriff Querdenker-Szene verwendet und sagt, dass die Hilfskräfte von Querdenker-Szene beworfen wurden, kann es dazu führen und führt meines Erachtens dazu, dass das dann auch die Menschen betrifft, die auf die Straße gehen, zum Beispiel am vergangenen Sonntag. Ja. Der mediale Aufschrei danach war ja riesengroß. Und so führt es dazu, dass man ja meinen könnte, dass die Leute, die am Sonntag für ihre Rechte auf die Straße gegangen sind, eigentlich die Einsatzkräfte im Flutgebiet beworfen haben. Mhm. Darum wollte ich das nochmal geklärt wissen. Was meint sie damit eigentlich genau? Ich habe mich dann also an die Pressestelle des Technischen Hilfswerks gewendet und habe dort unterschiedliche Fragen gestellt. Es ging mir eigentlich darum zu erfahren, wer hat denn da Müll geschmissen und woran hat man es festgemacht, dass das die Querdenker-Szene war. Los ging's also. Antwort kam dann auch in dieser Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse am Technischen Hilfswerk. Ihre Anfragen beantworten wir im Folgenden. Erste Frage. Wie viele Vorfälle wurden geschildert, in denen Gegenstände auf Einsatzfahrzeuge oder Einsatzkräfte geworfen wurden?
Die Antwort. Die überwiegende Mehrzahl der Betroffenen reagieren mit Lob, Dank und großer Anerkennung auf die Unterstützung durch THW-Kräfte. Uns sind nur Einzelfälle bekannt, bei denen THW-Fahrzeuge bzw. THW-Helfer angegriffen wurden. Wir möchten diesem Personenkreis möglichst wenig Raum bieten und bitten Sie daher, Ihren Einfluss als Medienvertreter zu nutzen und lieber über die positiven Beispiele zu berichten.
Also wenn das THW diesem Personenkreis wenig Raum bieten möchte, warum hat sie es denn öffentlich gemacht?
Yep.
Könnte man ja schon mal fragen. Mhm. Zweite Frage. Wie definiert Frau Lackner Querdenker-Szene?
Das lesen Sie bitte im aktuellen Verfassungsschutzbericht nach.
Drittens, woran haben die betroffenen Einsatzkräfte die Zugehörigkeit zur Querdenker-Szene erkannt?
Dieser Personenkreis ist in den Einsatzgebieten inzwischen gut bekannt.
Welche Personenbeschreibungen liegen Ihnen vor?
Diese Informationen geben wir den zuständigen Behörden für deren Ermittlungen weiter.
Wieso wurde keine Strafanzeige gestellt?
Es wurde Strafanzeige gestellt.
Gut, Sie haben uns auch unterstützt, Sie haben uns Tweets geschickt, Screenshots von Tweets, aber die waren aus meiner Sicht meistens nicht vollständig, habe ich oft auch geantwortet. Mhm. Denn da hieß es, die Polizei Koblenz hätte keine Hinweise darauf, dass es passiert ist. Sie hat den aber ergänzt, jetzt haben wir Hinweise darauf, dass es passiert ist.
Sagen also, die.
Sagt die, das Polizeipräsidium Koblenz. Wir haben aber hier noch keine Antwort bekommen. Mhm. Also Frau Lackner bezieht sich auf den Verfassungsschutzbericht. Mir wäre es ja lieber gewesen, wenn das THW oder Frau Lackner sich kurz die Zeit genommen hätte und gesagt hätte, ich definiere das so. Stattdessen wird auf einen Verfassungsschutzbericht hingewiesen.
Aber welchen eigentlich? Und welche Stelle? Und ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht so richtig an eine ausgiebige Querdenkenbeschreibung erinnern. Und Herr Gollmer hat mal nachgeguckt.
Ich habe mir also den Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz für das Jahr 2020, ist der aktuellste, rausgesucht und schrieb dann zurück: Des Weiteren habe ich den Verfassungsschutzbericht 2020 des Bundesamtes vom 15. Juni 2021 vorliegen. Hier wird Querdenken-Szene nicht verwendet. Das Wort Querdenken erscheint hier im Zusammenhang mit dem Kompakt-Verdachtsfall Kompakt-Magazin GmbH. Eigens wird es nicht definiert, sondern lediglich ein Aufruf Herrn Elsässer zu einer Querdenken-Veranstaltung zitiert. Das Wort also Querdenken einmal. Kommt einmal vor im Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
Mhm.
Das heißt, dort konnte ich die Definition von Frau Lackner nicht hernehmen.
Schwierig dann, ja.
Mhm. Dann
aber
dachte
was
ich mir,
Sie sonst gemeint haben?
Ja, ich dachte mir, also THW liegt in Bonn. Vielleicht meint sie ja einen Bericht des Ministeriums des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und der nennt sich Sonderbericht zu Verschwörungsmythen und Corona-Leugnern. Mhm. Da habe ich ihr zugeschrieben. Mir ist eine Definition aus dem nordrhein-westfälischen Sonderbericht zu Verschwörungsmythen und Corona-Leugnern bekannt. Dort wird jedoch nicht Querdenkenszene, sondern Corona-Leugner definiert.
Ja, richtig.
Mhm. Wir haben den jetzt mal in Teilen ausgedruckt und wir helfen Frau Lackner mal, wie sie Argumentation machen könnte, wenn sie uns antworten würde, womit ich nicht mehr rechne. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ob sie es so gemeint hat, weiß ich nicht.
Richtig, ja.
Gut, legen wir mal los. Also hier, so sieht das aus. Und da haben wir schon mal Seite 12. Herr Jopper, bitte.
Mhm. Definition der Corona-Leugner. Die Vielfalt des Protests gegen die Corona-Schutzmaßnahmen erfordert eine Definition der Träger und ihrer Motive sowie eine Abgrenzung zu extremistischen Varianten. Daher werden hier als Corona-Leugner bezeichnet, wer die Existenz der Corona-Pandemie grundlegend in Abrede stellt.
Noch keine Definition und auch das Wort Querdenken kommt hier nicht vor. Weiter auf Seite 66.
Mhm. Organisation der Corona-Leugner-Szene. Zwei Organisationen sind im Laufe des Jahres 2020 entstanden, die auch in Nordrhein-Westfalen eine größere Bedeutung erlangten und Konsistenz in ihrer Handlungsweise aufwiesen. Dabei handelt es sich um Querdenken und die Corona-Rebellen.
So und könnte man also herleiten, dass Querdenken und Corona-Rebellen Corona-Leugner sind und so könnte man also diese Szene dann auch definieren.
Hatten sie aber nicht.
Ja, und ich bin natürlich dran geblieben und ich möchte da noch ein bisschen mehr wissen.
Ja.
Woran hat man denn erkannt, dass das beispielsweise Menschen von Querdenken sind?
Mhm.
Also hat man da Michael Ballweg erkannt, wie er Müll auf Einsatzfahrzeuge geschmissen hat? Haben die Leute beispielsweise T-Shirts getragen mit Querdenken 711, Querdenken irgendwas?
Selbst das hätte für mich ein also das ist ja, also
kann jeder kaufen.
Ja.
Ja. Schon. Und hat man da vielleicht irgendwas gerufen?
Mhm. Also Querdenken, Querdenken, Querdenken.
Was man so ruft.
Was man halt so ruft.
In der Szene. Und das sind genau die Fragen, die ich jetzt eben nochmal gestellt habe. Woran hat man das denn genau erkannt, dass es diese Szene sein soll?
Mhm.
Und abschließend habe ich dann nochmal geschrieben: Angesichts der aktuell aufgeheizten gesellschaftlichen Stimmung ist es mir ein Anliegen, Begriffe korrekt und trennscharf zu verwenden. Ob Frau Lackner dies in ihrem Interview getan hat, ist die Frage, die für mich hier im Raum steht. Und ich denke, damit ist dazu von meiner Seite jedenfalls erstmal alles gesagt.
Ja, und wenn wir natürlich Antworten bekommen, werden wir Ihnen das sofort präsentieren.
Und es geht auch nicht gegen Frau Lackner. Es geht einfach darum, dass sich alle Teile dieser Gesellschaft bewusst sind, welche Begriffe sie verwenden. Mhm. Und auch wir bemühen uns, das immer trennscharf zu machen. Und
ja, Entschuldigung, aber es wird doch gerade auch von der liberalen Seite, von den Grünen auch ganz viel, es wird doch auch politisch ganz viel Wert auf die korrekte Begriffsbezeichnung und Begriffsführung Wert gelegt. Also das muss ja gemacht werden. Also egal, ob gegendert wird, egal, ob wir uns über ganz komplizierte politische Sachverhalte unterhalten, ob wir uns über Geflüchtete unterhalten. Es muss immer ganz klar definiert sein und da darf nicht von abgewichen werden, sonst ist der Shitstorm groß.
Ja.
Aber hier nennen wir alles Querdenker, oder was?
Ja, es ist Beispiel, ja. Menschen mit Migrationshintergrund. Wer ist das eigentlich? Ist es derjenige, der hierher migriert ist, oder ist es sein Kind? Also wenn jemand hier geboren ist, dann hat er eigentlich keinen Migrationshintergrund, weil er ja nicht selber migriert ist. Dann müsste es ja heißen, aus einer Familie mit Migrationshintergrund. Hm. Und da gibt es viele Versuche, das möglichst korrekt zu machen, eben gerade in den Milieus, von denen du gesprochen hast.
Ja.
Beispielsweise habe ich auch schon etwas gehört, das klingt in etwa wie folgt. Mensch aus einer Familie mit weniger als 3 Generationen in Deutschland.
Schmissiger Begriff.
Dann gibt es den Begriff migrantisch gelesene Person. Es gibt also viele Versuche, möglichst niemanden auf den Schlips zu treten und sie gleichzeitig genau zu bezeichnen. Mhm. Dementsprechend können sie es nicht so halten, dass sie sagen, Corona-Leugner-Szene, Querdenker-Szene oder Corona-Leugner auf der Straße. Da muss man differenzieren und sagen, es handelt sich um Oppositionelle, die maßnahmenkritisch auf die Straße gehen, beispielsweise.
Also selbst Grüne sollten nicht Querdenker sagen, sondern Querdenkende. Also meiner nur.
Okay.
Machen wir weiter?
Wir biegen jetzt klein ab und zwar zu einer Sendung, die wahrhaftig politisch unkorrekt ist. So möchte ich das aber behaupten.
Ja, ja. Und schon wieder Österreich.
Österreich. Servus. TV kennen Sie ja schon. Da gibt es auch immer mal wieder Sachen, da wackeln dem einen oder anderen die Öhrchen. Jetzt geht es aber um OE24. Immer am Dienstagabend gibt es da eine heftige verbale Prügelei. Und die können Sie dann auch verfolgen auf YouTube. Sie haben dann bestimmt auch Ihren Favoriten. Dann können Sie den Gong schlagen und dann geht's los. Dann hauen die sich verbal da richtig aufs Maul. Mhm. OE24 TV ist der Kanal. Das können Sie einschalten. Und dieses Format kommt aus dem Haus von Wolfgang Fellner.
Ja, Wolfgang Fellner, das ist ein österreichischer Medienmogul. Der ist derzeit selbst so ein bisschen in juristischer Bedrängnis. Wir gehen da jetzt weniger ins Detail. Aber es heißt, eine Journalistin werfe ihm sexuelle Belästigung vor. Um den geht es aber gar nicht, um Wolfgang Fellner. Sein Sohn Niki Fellner, der ist Gastgeber dieser Sendung, die wir Ihnen heute präsentieren wollen.
Und beim Niki treffen sich Dr. Sebastian Born-Mehner und Gerhard Gross. Beide sind jetzt aus der Sommerpause zurück und ich glaube, die haben jede Menge Adrenalin getankt. Wir haben jetzt Ausschnitte aus der Ausgabe vom 3. August für Sie. Da hagelt es innerhalb der ersten Minuten bereits wechselseitige Beleidigung. Da waren auch Fakten dabei, aber auch etwas, was ich als Fake-Fakten bezeichnen würde und sehr unterhaltsame Parolen.
Vor 18 Monaten sind Sie hier gesessen und haben uns weit und ausschweifend erklärt, dass Sie sich nicht impfen lassen werden.
Da hat es noch nicht einmal eine Impfung gegeben,
genau. Dr. Bormann,
vor 18 Monaten.
Das ist ein
also
Wahnsinn.
Sie reden einen Schwachsinn. Ist das der Weihnachtsmykonos oder was, den Sie sich jetzt intravenös...
Vor 18 Monaten haben Sie schon gesagt, dass Sie etwas nicht machen werden, dass Sie natürlich danach gemacht haben. Ohne, genau, Sie haben es noch gar geimpft.
Also die beiden werfen sich hier nicht nur wechselseitigen Alkoholismus vor. Es fällt auch eine Aussage, ja, die könnte man auch als rassistisch sogar bewerten. Und die streiten sich schlicht und ergreifend völlig wie die Kesselflicker. Aber dennoch wirkt es so, als wenn die beiden ja totalen Spaß bei der Sache haben. Hätten wir, glaube ich, auch. Ich habe es da gerne gesehen, ja.
Zu den Personen nochmal kurz. Also Sebastian Born-Mehner, er ist ein Doktor. Er wird als Politaktivist hier vorgestellt. Doktor der Psychotherapiewissenschaften heißt das in Österreich. Er setzt sich auch für geflüchtete Menschen ein und er befürwortet die Impfpflicht. Sein Opponent heißt Gerhard Gross. Er war Politiker, unter anderem Mitglied der FPÖ, als Jörg Haider noch dabei war. Später dann der BZÖ, also von rechtskonservativen Parteien. Für die BZÖ war er rund anderthalb Jahre Bundesvorsitzender. Mhm. Bei Fellner Live wird er als Politblogger vorgestellt. Gross hat sich impfen lassen, sagt nun aber, dies schon fast zu bereuen, da die Versprechen, die ihm gemacht wurden, nicht eingehalten worden sein sollen.
Und jetzt komme ich drauf, ich kann krank werden, ich kann schwer krank werden, ich kann den Virus weitergeben, ich kann intubiert werden und ich kann sterben. Also ich komme offenbar drauf, dass wenn ich Bachblüten oder Globuli homöopathische genommen hätte, besser geschützt bin als mit Ihrem sogenannten Gamechanger.
Das sehen Sie im Original auf OE24TV und natürlich hier auf YouTube. Und das geht, würde ich sagen, schon in Richtung einer YouTube-Sperre.
Wegcanceln in den Boss.
Ja, also wegen medizinischer Falschinformationen natürlich. Also Bachblüten besser als Impfung. Interessant. Da lehnt sich Herr Gross tatsächlich ziemlich weit aus dem Fenster. Und Herr Born-Mehner, der antwortet dann ja auch relativ entrüstet. Und der wirft Gross Populismus und Stimmungsmache vor.
Es sagt sich halt leicht, wenn man hier geimpft sitzt. Und das andere ist, lieber Herr Gross, niemand hat jemals, also die Aussage zeigen Sie mal, ja, wo jemand ernsthaft gesagt hätte, dass es einen hundertprozentigen Schutz gibt, dass man nie wieder krank wird, dass man nichts weitergeben kann. Das hat nie irgendwer behauptet.
Sebastian Born-Mehner und Gerhard Gross, also im heftigen Schlagabtausch. Und wir haben Ihnen das vorgestellt, weil ich glaube, dass das wirklich auch Spaß macht. In dieser Ausgabe geht es so die erste halbe Stunde um die Impfung. Danach geht es weiter mit Klimawandel. Und die haben eben komplett konträre Positionen. Mhm. Und auch wenn es tatsächlich für mich etwas populistisch anmutet, was zum Teil da gesagt wird, finde ich es einfach sehenswert. Und ich würde mir wünschen, dass wir so konträre Positionen endlich mal im deutschen Fernsehen auch mal sehen würden. Mhm. Oder in deutschen Formaten. Das ist ja nicht der Fall. Also schauen Sie sich das an. Ich habe eine Ahnung, auf welche Seite Sie eher tendieren, aber lassen Sie auf jeden Fall die andere Seite zu Wort kommen, denn aus meiner Sicht ist es keine der beiden Seiten, die hier 100% den Löffel der Weisheit gefressen hat.
Wo wir gerade bei TV-Sendungen sind, möchte ich ganz kurz mit einer E-Mail von Dagi reingrätschen. Da geht es gar nicht speziell um eine TV-Sendung. Dagi hat uns nämlich einen Artikel geschickt und sie hat geschrieben, die Enthüllungen überschlagen sich, die Impfungen müssen sofort gestoppt werden, aber wer hat die Macht dazu, schreibt Dagi. Angehangen hatte sie einen Artikel von Uncut News, wo es heißt, Island, 75% der Bevölkerung über 16 Jahren vollständig geimpft und jetzt schränkt der Staat wieder die Freiheiten ein. Stimmt tatsächlich, es liegt an steigenden Inzidenzen, Impfquote auch relativ hoch, trotzdem wieder Abstand, Maske und beschränkte Zulassungen bei, ich sag jetzt mal, öffentlichen Veranstaltungen. Das ist richtig. Das hat mich aber erinnert an eine Folge von Markus Lanz, die ich in der vergangenen Woche da gesehen habe. Zu Gast war mal wieder Karl Lauterbach.
Kennst du den Witz? Hm? Hast du die neueste Folge von Markus Lanz gehört? Gesehen? Ja. Zu Gast bei Karl Lauterbach war Markus Lanz.
Ah, schön. Ja.
Also Karl Lauterbach war natürlich wieder dabei.
Ja, und Karl Lauterbach hat doch da tatsächlich, also der behauptet ja ganz gerne mal Sachen, die irgendwie in dieser Sendung auch gar nicht groß hinterfragt oder in Abrede gestellt werden. Und so sagte Karl Lauterbach in der besagten Sendung, dass die Inzidenzen, die wir im Herbst sehen werden, wenn jedem ein Impfangebot gemacht worden ist und die Impfquote noch etwas höher liegt, dass die Inzidenzen eigentlich doppelt so hoch seien, weil ja nur die nicht geimpften quasi in diese Inzidenz reinfallen würden, weil ja die Geimpften, die würden ja gar nicht mehr erkranken.
Ah, und auch nicht mehr positiv getestet werden.
Das ist beides falsch. Da reicht ein Blick nach Israel. Es reicht ein Blick nach Gibraltar, 100% Impfquote. Und was haben wir da? Natürlich auch Fälle in den Krankenhäusern. Es reicht ein Blick nach Großbritannien. Das Großbritannien, was Herr Lauterbach immer ganz gerne zum Warnen und Mahnen nimmt. Wo die Hälfte der Leute, die in den Krankenhäusern sind, geimpft sind und die andere Hälfte ist nicht geimpft.
Ich glaube, die einzige Möglichkeit, sich vor dem Virus zu schützen, ist, in ein ungarisches Fußballstadion zu gehen.
Ja, Inzidenz in Ungarn, Und dann wird auch immer wieder von Immunisierung gesprochen. Lassen Sie sich zum zweiten Mal impfen, damit Sie die volle Immunisierung haben. Es gibt keine volle Immunisierung, also keine sterile Immunisierung nach einer Impfung, auch nach der zweiten nicht, auch nicht nach der Boosterimpfung. Ja, es wird gesagt, je nach Impfstoff, dass man einen schwereren Verlauf vermeiden könne, wenn man sich denn impfen lässt. All das sind auch im Moment noch, ja, ist noch in der Forschung. Nichtsdestotrotz ist es falsch, was Herr Lauterbach behauptet hat.
Steile These. Wir gehen jetzt ja langsam wieder in Richtung Herbst. Vertraut man denn den zwei Impfungen, die man jetzt schon gegeben hat? Oder boostert man jetzt lieber schon mal im September zur Sicherheit, weil ja da rauskommen könnte, dass wir die zwei Impfungen, die wir beispielsweise Menschen im März gegeben haben, gar nicht mehr so richtig wirken? Ja. Man weiß es nicht. Ja? Auf jeden Fall steht die Boosterimpfung vor der Tür. Und wird unter anderem in Israel bereits verabreicht. Ach, vielleicht ganz interessant für Sie, die New York Times hat geschrieben, dass BioNTech/Pfizer im September eine ordentliche Zulassung bekommen. Das heißt, aus der Notfallzulassung, ja, sie heißt in den Vereinigten Staaten Notfallzulassung, sollte dann im September die ordentliche und endgültige Zulassung werden. Wird ja auch immer ganz gerne gefragt.
Und in den USA aber, ne?
In den USA.
Ah ja, wir sind bei USA.
Oh, was für ein Zufall.
Was für eine Überleitung.
Wusstest du nicht, dass ich das sagen werde?
Das stimmt, ja. Ich weiß so vieles nicht, was du sagen willst.
Jopper enteignen!
Ja.
Das war ein Running Gag auf unserer Reise. Marcel Jopper enteignen. Gut, aber wir wollten in den USA weitermachen.
Ja, sehr gerne. Und im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, da ist ja gerade aktuell sehr viel los. Und uns hat da die Nachricht erreicht, dass drei Kollegen von CNN entlassen wurden, weil sie ungeimpft zur Arbeit gekommen sind.
Genau, ins Büro gekommen sind. Außerdem gibt es Impfpflicht in den Büros von Big-Tech-Konzernen wie Google oder Facebook. Auch die Elite-Universität Harvard hat ja schon seit längerem angekündigt, dass nur noch Geimpfte auf den Campus dürfen. Aber da geht doch noch was. Die Impfquote soll natürlich weiter gesteigert werden und da hat New York City jetzt eine knallhart Ansage gemacht. Bill de Blasio, Bürgermeister von New York City, Ansprache vom Dienstag, den 3. August Zu dem Zeitpunkt waren 5 Millionen New Yorker mindestens einmal geimpft.
Seit wenigen Tagen, da gibt es $100 als Anreiz für eine Impfung.
Kannst mal sehen, die Amis, denen gibst du $100 und uns gibst du eine Bratwurst oder einen Burgergutschein.
Mittlerweile auch nicht mehr.
Nein, na, ich habe
Bratwurst vorbei. Habe ich so mitgehört. Keine Bratwurst mehr. Ja. 11.000 Menschen in New York hätten dieses Angebot schon angenommen. Das verbuchte de Blasio auch als vollen Erfolg.
Geil, oder? Also 5 Millionen sind schon geimpft. Jetzt kriegen 11.000 $100 und das ist ein Erfolg?
Mega Erfolg. Außerdem würde ich mir als 5 Millionen voll in den Arsch beißen, Entschuldigung, dass ich die 100 Euro nicht bekommen habe.
Richtig.
Meinst du, da klagt jemand?
Ich würde klagen.
Außerdem, da lobte der Bürgermeister einerseits die Danny Meyer Restaurants und auch das Equinox Hotel New York. Beide lassen nämlich nur noch geimpfte Menschen ein. Und dann sind ja noch die Pflichtimpfungen für Krankenhausmitarbeiter. Und neue Mitarbeiter müssen geimpft werden, wenn sie denn für die Stadt New York arbeiten wollen.
So today I announce a new approach, which we're calling the Key to NYC Pass. The Key to New York City. When you hear those words, I want you to imagine the notion that because someone's vaccinated, they can do all the amazing things that are available in this city. This is a miraculous place, literally full of wonders. And if you're vaccinated, all that's going to open up to you. You'll have the key. You can open the door.
So einfach ist das also. Sich impfen lassen und schon stehen Ihnen die unglaublichen Möglichkeiten von New York City wieder zur Verfügung. Umso besser, wenn es dann für die Impfung auch noch $100 Belohnung gibt. Ups, Moment. Was habe ich denn hier? $100 Belohnung. Die New York Times vom 30. Mai 2019 schreibt übrigens, 95% der 78.000 obdachlosen Menschen leben in provisorischen Unterkünften oder auf der Straße. Also 78.000 obdachlose Menschen in New York City.
Ja, und das Portal newyorkcity.de schreibt, eine Einzimmerwohnung in New York kostet, wenn sie günstig ist, $2.100 im Monat. Die Monatskarte für den öffentlichen Nahverkehr schlägt mit $127 zu Buche.
Wie ist es denn mit dem Broadway? Auch den hat er übrigens gelobt, weil auch dort nur noch Geimpfte rein dürfen.
Ja, also die FAZ, die schreibt am 5. Januar 2018, Luxusvergnügen Broadway galten noch bis vor nicht allzu langer Zeit Tickets für $100 als teuer, werden nun ganz andere Dimensionen erreicht. Das lässt sich besonders gut am Beispiel Hamilton ablesen. In der letzten Woche des abgelaufenen Jahres kostete das teuerste regulär verkaufte Ticket für das Musical $849. Selbst der Durchschnittspreis für die Show lag bei üppigen $358.
Die sensationellen Möglichkeiten New York Citys. Danke, Mr. Bill de Blasio. Ich denke bloß an den Lockdown, den Sie zu verantworten haben, der hinter der Stadt liegt. Ich denke an die vielen Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, die vielen Menschen, die sich verschuldet haben in dieser Pandemie. Mhm. Und jetzt gibt es aber den $100 Impfgutschein. Damit kann man die sensationellen Möglichkeiten der Stadt sicherlich auch wieder genießen. Entweder anderthalb Tage zur Miete wohnen oder 25 Minuten eines Broadway-Musicals schauen. Stark.
Das muss reichen. Aber sieh's mal positiv. Also, wenn du jetzt mal die Mietwohnung vergisst, du kannst ja auch in der U-Bahn schlafen. Also, die Prämie, diese $100, die reicht leider selbst bei der U-Bahn nur für 21 Tage. Danke, Mr. de Blasio. Geimpft mit der Prämie, also quasi genießen Sie atemberaubende Möglichkeiten der New Yorker U-Bahn für 3 Wochen. Danach geht es dann wieder zurück auf die Straße.
Das geht also als Geimpfter. Als Ungeimpfter werden die unbegrenzten Möglichkeiten natürlich deutlich weniger.
The key to NYC Pass will be a first in the nation approach. It will require vaccination for workers and customers in indoor dining, in indoor fitness facilities, indoor entertainment facilities. This is going to be a requirement. The only way to patronize these establishments indoors will be if you're vaccinated, at least one dose.
Wie jetzt? Keine 3G, keine 2G, 1G für New York, geimpft ins Restaurant oder gar nicht, geimpft ins Fitnessstudio oder eben einfach gar nicht, geimpft in den Staatsdienst oder gar nicht.
Ja, und das macht übrigens nicht nur New York so, auch Niederösterreich.
Nieder mit Österreich, mit ihrer Landeshauptfrau Johanna Mikler-Leitner. Sie hat nämlich angekündigt, dass ab dem 1. September nur noch Geimpfte in den Landesdienst dürfen.
Das bezieht sich jetzt explizit nicht nur auf Gesundheitsberufe oder Lehrer oder Erzieher, sondern auf alle Landesbeamten. Ein Hauch von New York, ja, und ja, Hauch von New York in quasi der großen, weiten Welt, jetzt in Niederösterreich. Benjamin, du hattest dich auch schon mal an die Landeshauptfrau gewendet.
Richtig, zweimal sogar. Einmal habe ich durchgeklingelt und ganz höflich Vierti gesagt und habe gefragt, ob denn das eigentlich alles so stimmt. Und dann sagte man, das kann ich nicht beantworten telefonisch, das müssen Sie schon schriftlich einreichen. Habe ich gemacht. Am Montag, den 1.8. Ich wollte wissen, erstens, stimmt diese Zeitungsmeldung, auf die ich mich beziehe? Zweitens, welche Bereiche sind davon betroffen? Also beispielsweise Finanzbehörden oder auch Bürgerämter. Und drittens, was ist denn eigentlich mit Menschen unter 18 Jahren, die gerade ihre Ausbildung im Landesdienst beginnen wollen? Müssen die sich auch impfen lassen?
Was sagten die Chefin?
Mal wieder nichts. Also, jetzt habe ich schon eine Woche lang keine Antwort. Der ORF hat aber darüber berichtet und hat bestätigt, dass dieser Plan besteht und hat auch in anderen Ländern Österreichs mal nachgefragt, ob man dort eine generelle Impfpflicht einführen möchte. Da heißt es, nein, möchte man nicht. In Wien, habe ich gelesen, gibt eine Impfpflicht dann für neue Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialbereich und ab Herbst dann auch für Kindergärtner.
In Wien gelten sowieso vielfach andere Regeln als im restlichen Österreich, ein bisschen schärfere Regeln. Vielleicht können Sie uns ja mal erklären, woher das genau rührt, einfach nur, weil es irgendwie die Großstadt ist. Ich weiß es selbst nicht, aber wir machen weiter mit
dem großen Ausflug. Aber weißt du, ich bin wirklich froh, dass ich in Deutschland lebe.
Ah ja.
Na, stell dir vor, ich würde für Google arbeiten, dann gäbe es eine Impfpflicht oder für Facebook oder in New York in den Landesdienst gehen wollen oder in New York in einem Restaurant arbeiten wollen, da müsste ich mich auch impfen lassen. Das gilt nämlich nicht nur für Gäste, sondern auch für Beschäftigte. Wenn ich Fitnesstrainer in New York wäre, dann müsste ich mich ebenfalls impfen lassen. Impfpflicht in diesen Bereichen. Wenn ich in Niederösterreich in den Landesdienst gehen würde, dann gäbe es ebenfalls eine Impfpflicht. Wenn ich in Italien, in Frankreich, in Griechenland oder in Wien in den Gesundheitsbereich gehe, dann gibt es eine Impfpflicht. Aber ich bin sehr froh, dass es in Deutschland keine Impfpflicht gibt. Ja, wunderbar. Und da bin ich mal gespannt, wie lange das geht. Also,
ab.
Wart's ab. Ich habe schon überlegt, ob wir vielleicht mal unseren Zuschauern Basta Berlin Fanpakete schenken sollten, falls sie uns mal so eine Collage machen mit "In Deutschland wird es keine Impfpflicht geben", wo sie dann alle drin sind, ja, die das alle gesagt haben. Denn ich lege das mal auf Wiedervorlage, Leute.
Ja, also wenn Sie uns so eine Collage mit den Spitzenpolitikern, die in den vergangenen anderthalb Jahren gesagt haben, es wird keine Impfpflicht geben. Wenn Sie uns das zusammenstellen. Aber das muss schon eine tolle Collage sein.
Ja, und das gilt nur für den, der ausgestrahlt wird. Deswegen weiß ich nicht, ob jetzt jeder die Mühe machen muss. Ne?
Richtig, aber der ausgestrahlt wird hier bei uns, der kriegt ein schönes kleines Fanpaket.
Das ist doch eine tolle Geschichte. Ich meine, wie gesagt, ja, wir sind jetzt am Freitag eigentlich. Wir wissen nicht, wie die Debatte sich weiterdreht. Aber die Debatte wird ja verschärft. Also was ist mit dem Plan von Jens Spahn, 2G einzuführen? Was ist mit dem Plan, den auch Olaf Scholz unterstützt, die Tests ab Mitte Oktober kostenpflichtig zu machen? Also wie finde ich das jetzt? Also aller Voraussicht nach bin ich auch Mitte Oktober noch ungeimpft. Wenn ich dann ins Restaurant gehen möchte, wenn die Regeln wieder verschärft wurden, dann muss ich meinen Test selber bezahlen. Sagen wir nochmal, wie es ist. Es ist eine Eintrittskarte, die ich kaufen muss, um einen Cappuccino zu trinken. Es wäre eine Eintrittskarte, die ich kaufen muss, um einen Tag im Fitnessstudio zu trainieren. Das ist die Eintrittskarte, die es jetzt geben soll. Aber es ist ja keine Impfpflicht. Ja? Es ist ja bloß, wenn du daran teilhaben möchtest, musst du dich halt impfen lassen. Und dann halt nicht, wenn du dich nicht testen und nicht impfen lässt.
Und ich finde, es kann auch einfach nicht das Argument zählen, was so häufig gesagt wird. Warum sollen denn die Geimpften für die Ungeimpften die Tests von ihren Steuergeldern bezahlen? Also erstens bezahlen ja, das hatten wir schon mal gesagt, die Ungeimpften auch die Impfungen für die Geimpften mit Steuergeldern und EU-Geldern. Aber zweitens, was ist denn eigentlich mit diesen komischen, irrsinnigen Maskendeals, die wir hatten und auch diesen ganzen Masken, die wir alle wegschmeißen können, weil sie gar nicht FFP gewesen sind? Das haben wir doch auch alles von unseren Steuergeldern bezahlt. Ja, da kann man sich sicherlich auch beschweren. Die müssen wir aber auch alle tragen. Also es wurden Milliarden und Abermilliarden Steuergelder rausgeschmissen und dann regt man sich jetzt wegen den paar wirklich ja eigentlich im Gesamtkontext gesehenen Tröpfchen an Geld auf?
Ja, es sind nicht unbedingt Tröpfchen. Also wenn es dabei bleibt, dass 30 Millionen Menschen in diesem Lande nicht geimpft sind und die wollen trotzdem mal ins Restaurant gehen und trotzdem mal ins Fitnessstudio, dann wird es halt auch einiges kosten. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es ja doch eher die Motivation steigen soll, sich zu impfen. Ja, aber die Debatte ist halt so vielschichtig. Was ist denn eigentlich mit Menschen, die wenig Geld haben? Dürfen die dann noch weniger ins Restaurant als ohnehin schon, wenn sie das selber bezahlen müssen? Es ist ja auch noch nie irgendwo zu lesen gewesen, dass Arbeitslosengeld-2-Bezieher die Tests dann weiterhin kostenfrei machen können. Ja. Oder ist der Druck auf Arbeitslosengeld-2-Bezieher dann nochmal deutlich höher, sich impfen zu lassen, als auf mich, der es sich zur Not leisten kann, mich davon freizukaufen?
Ja, also wird es bald so sein, dass Testen, oder sagen wir mal anders, wird es bald so sein, dass ungeimpft nur noch ein Status ist, den sich reiche oder, sagen wir mal, nicht gerade arme Menschen leisten können?
Andere Geschichte, Herr Jopper. Reiche Menschen können sich den Status geimpft leisten. Ich bin mir ganz sicher, dass ein Millionär ohne Probleme 5.000 Euro auf den Tisch legen kann und ein gefälschtes Impfzertifikat kaufen kann.
Aber
mir
sicher.
Ganz sicher. Aber ich kann mir das bislang noch nicht leisten. Ja, aber diese ganzen Thematiken, die sind einfach so heiß, die sind so groß. Und die Frage ist doch einfach, der Staat verlangt von mir, dass ich meine Gesundheit nachweise, aber ich muss für diesen Nachweis selber zahlen. Und dann gibt es bei uns in der Redaktion die Diskussion. Wir haben ja Menschen, die sind zweimal mit Sputnik V geimpft.
Ach ja.
Die haben also das gemacht, wozu sie aufgefordert wurden. Die haben sogar noch mehr gemacht. Die haben das nämlich so früh gemacht, wie sie BioNTech gar nicht bekommen hätten. Diese Menschen, einer von denen, ist seit Januar, Februar doppelt mit Sputnik V geimpft und hat sich also vor dieser Pandemie geschützt. Er hat genau das getan, was die Bundesregierung von ihm verlangt. Nur hat er halt einen anderen Impfstoff benutzt.
Ja.
Der aber gilt in Europa, in der EU, nicht als geimpft.
Ja, gilt nicht.
Jetzt diskutieren also bei uns die Sputnik V-Geimpften. Jetzt habe ich ja meine Freiheit gar nicht zurück. Dann fragen sie sich, okay, dann muss ich mich jetzt noch ein drittes Mal impfen lassen. Was nehme ich? Johnson & Johnson, weil es auch ein Vektorimpfstoff ist? Oder nehme ich jetzt BioNTech?
Aber dann müssten es ja zwei Impfungen sein.
Nee, eine. Es wäre dann
eine Boosterimpfung.
Ah, das fragen die sich gerade. Und dann sagen sie, muss ich jetzt noch eine dritte Impfung, um meine Freiheit zurückzubekommen? Und dann sage ich, hört ihr euch eigentlich selber reden? Ihr redet von Freiheit? Das ist die Freiheit, von der ihr redet? Dass ihr eine dritte Impfung braucht, um sie zu haben? Das ist keine Freiheit.
Nein, ist es nicht. Apropos keine Freiheit. Ja. Wir haben noch eine Weltreise vor uns. Eine kleine.
Ja.
Eine kleine.
Wie schlimm kann es noch kommen?
Ja, ja, richtig. Und wir beginnen tatsächlich diese Weltreise natürlich, wie sich das gehört, hier in Deutschland. Und zwar in der Redaktion des Fokus. Hier in Deutschland. Focus Money schrieb am Mittwoch, 4.8.21, nur noch mit Test oder Nachweis einkaufen, Restaurant, Kino, private Treffen. Und weiter heißt es, im Supermarkt, um Freunde zu treffen oder um Freunde im Supermarkt zu treffen, bei Ikea, im Kino, im Restaurant oder beim Friseur. Jeder muss wohl ab Herbst seine Impfnachweise oder Genesungsbescheinigung griffbereit haben, um diese am Eingang vorzeigen zu können.
Wie bitte, habe ich mir gedacht? 2G im Supermarkt? Das wäre mir neu.
Ja, mir auch. Aber ich glaube, da ist vielleicht mit Focus Money so ein bisschen der Gaul durchgegangen. Supermärkte für Geimpfte, also nur für Geimpfte, das ist im Moment nicht in Planung. Konnten wir zumindest nicht in Erfahrung bringen. Soweit wir wissen, also erst einmal falsch.
Aber wir haben da etwas Interessantes gefunden. Und zwar hat uns unser Zuschauer Klaus darauf per Mail hingewiesen.
Ja.
Klaus lebt auf den Philippinen.
Ja, schöne Grüße. Und er lebt da übrigens nicht ganz freiwillig. Aber ich finde es toll. Nämlich nachdem er 4 Flüge nach Deutschland nicht bekommen hat, weil die gecancelt wurden, da hat er jetzt aus der Not eine Tugend gemacht und ist einfach da geblieben.
Und er hat konsequent. Und er hat uns ein Dokument geschickt, das sieht so aus, wir schauen mal, ob wir es einblenden können. Das kommt nämlich tatsächlich von den Philippinen und in Punkt 4 heißt es da, ich übersetze das mal, Impfnachweis in öffentlichen und auf privaten Märkten, in Supermärkten, Gemischtwarenläden und Kaufhäusern. Ab dem 25. August haben nur noch geimpfte Menschen Zugang zu diesen Einrichtungen.
Und da haben wir uns gefragt, Moment mal, sollen jetzt die Ungeimpften verhungern? Ernsthaft? Und wie ist das eigentlich, also wie ist eigentlich der Impffortschritt da auf den Philippinen? Oder sind wir da jetzt eventuell Fake News aufgesessen?
Deswegen habe ich den Klaus dann nochmal geschrieben und ich habe ihn gefragt, ob er denn für dieses Papier auch eine offizielle Quelle nennen kann. Da ist halt vom Bürgermeister von Lapu-Lapu so ein Siegel oben drauf, aber es wäre schön, wenn wir es auf einer Homepage lesen könnten. Mhm. Das hat er uns nicht zugeschickt, aber er meinte, er ist sich ganz sicher, dass es echt ist. Er meinte, das könne man hier in der Provinz überall lesen. Und tatsächlich haben wir dann auch Meldungen darüber gefunden. Der Bürgermeister der Stadt Lapu-Lapu,
Ahong
natürlich klingt jetzt irgendwie nach, was weiß ich, kein Köritz oder so, aber leben schon 400.000 Menschen,
ja.
Der hat diese Anordnung tatsächlich ausgegeben und zu lesen ist das hier bei Yahoo News.
Ja, in dem Artikel vom 29. Juli, da ist zu lesen, dass die Reaktionen auf die Ankündigung relativ heftig waren.
Ach,
lass dich impfen, ja, oder sagen wir mal, hör auf zu essen. Und das ist da auch genauso zu lesen im Artikel. Übrigens sind laut ZDF.de auf den Philippinen derzeit 11,1% der Menschen geimpft.
Und der Rest, der 89,9% geht dann bald auf Diät?
Ja, ebenso. Nee, der Knallhart-Bürgermeister, der hat seine Anordnung zurückgezogen. Darüber berichtet dann kurz und knapp das Manila Bulletin. Da heißt es, kein Impfstoff, keine Einreise, Anordnung vom Bürgermeister von Lapu-Lapu widerrufen. Der Bürgermeister dieser Stadt, Junar Ahong Chan, oh, jetzt wissen Sie das auch, der habe seine Anordnung über die Bewegungseinschränkungen für Ungeimpfte widerrufen, nachdem die Stadt, ja, sagen wir mal, modifizierte, erweiterte Gemeinschaftsquarantäne ja,
verhängt hat. Worden. Ja. Genau, richtig, ja. Also, nochmal.
Klingt aber auch irgendwie komisch.
Ja, wir wissen ja nicht genau, was die erweiterte Gemeinschaftsquarantäne in Lapu-Lapu ist.
Ja.
Man kann sagen, also vielleicht nochmal gut Gedanken für Lapu-Lapu, fragt sich, wie lange noch. Und wir hätten diesen Überblick über die gesamte Welt noch weiter fortsetzen können. Ja. Beispielsweise haben wir auch neue Meldungen aus Australien, was mir gar nicht so bewusst gewesen ist. Und vielleicht mal schöne Grüße an die No-Covid-Fraktion. Ich möchte gerne zwei Dinge sagen. Punkt 1, No-Covid-Fraktion, also Brinkmann et al. Und auch Drosten ist ja eigentlich dazu zu zählen. Wo seid ihr eigentlich? Leute, das ist die Chance eures Lebens. Wir haben in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt immer noch Inzidenzen von 5-7, Stand heute. Jetzt seid ihr gefragt. Jetzt könnt ihr Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt zur grünen Zone machen. Der Rest ist ja eh schon verloren. Die haben ja schon so hohe Inzidenzen. Jetzt müsstet ihr doch sagen, ihr müsstet euch doch jetzt äußern. Es ist doch jetzt die Möglichkeit für No-Covid. Jetzt müssen wir einen Lockdown machen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Wenigstens die können wir noch retten. Aber es tut ihr nicht. Warum seid ihr den ganzen Sommer eigentlich so ruhig? Genau jetzt ist doch eure Chance. Wenn eure No-Covid-Strategie irgendeine Chance hat, dann genau jetzt. Und dann muss sie durchgezogen werden. Aber ich höre diese Forderung nicht, auch nicht in den Medien. Auf einmal ist nichts zu hören. Vielleicht, weil ihr wisst, dass auf diese Scheiße gar keiner mehr Bock hat.
Ja, richtig.
Euer Zug ist abgefahren und darum sagt ihr nichts mehr. Dabei hat sich ja an den Fakten, die ihr präsentiert haben wollt, auch gar nichts geändert. Wir könnten es jetzt ja immer noch machen. Aber ihr seid ganz schön still geworden. Der zweite Punkt, ja?
Ich wollte nur sagen, Osten ist ja, es wird ja die ganze Zeit immer auf den Osten geschaut und auch bei Lanz oder der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Herr Wanderwitz, die sagen ja, ja, im Osten, da ist es nämlich ganz schlimm, weil da die Impfquote so niedrig ist. Erstens stimmt das nur teilweise und zweitens wird eben nicht gesagt, dass die Inzidenzen auch extrem niedrig sind. Und stattdessen wird gesagt, ja, aber da ist die AfD ja so stark, deswegen wird da so wenig geimpft. Und deswegen würden da ja auch immer wieder Corona-Ausbrüche sein. So ein Schwachsinn. Schaut euch doch grüne Hochburgen an.
Diese immense Arroganz, ja, mit der auf den Osten geschaut wird. Und ja, zwar seit 30 Jahren. Ich bin übrigens Wessi, okay? Auch ein arroganter Wessi, meinetwegen.
Aber ein Berliner Wessi, ne?
Westen ist ja noch schlimmer. Ich bin Wessi. Aber diese Arroganz, mit der auf den Osten geblickt wird, ja, die geht mir schon seit ein paar Jahren auf die Nerven. Seitdem ich verstanden habe, dass dort auch Menschen leben. Seitdem ich verstanden habe, dass Grimma nicht irgendein Nazi-Hochburg ist, sondern einfach eine schöne Stadt, in der man gut und gerne leben kann. Ich habe meine Sichtweise auf diese Dinge geändert. Und diese Arroganz, mit der man gesagt hat, guckt mal jetzt im Winter nach Sachsen, kein Wunder, dass da die Inzidenz so hoch ist. Der Kretschmer hat sich ja mit dem Bagdi getroffen oder mit dem Homburg getroffen. Das haben wir immer gehört. Dabei waren ja die Ostbundesländer am Anfang diejenigen, die nicht so stark betroffen gewesen sind von der Pandemie. Dann wurden sie stark betroffen und jetzt sind sie weniger stark betroffen als alle anderen. Also wo ist denn jetzt eure Wahrheit? Und schöne Grüße. Wenn ihr einen Pandemieversager sucht, dann ist und bleibt das Markus Söder. Ja. Mit den härtesten Maßnahmen die schlechtesten Ergebnisse. Denkt doch mal darüber nach, anstatt euch über irgendwelche Ossis lustig zu machen oder die AfD da reinzuziehen. Egal, ich sag gar kein Wort zu der AfD heute. Aber so einfach macht ihr es euch. Und das ist immer falsch. Und eins wollte ich noch sagen zu den No-Covid-Freunden, die uns sagen, dass Neuseeland und Australien unser Vorbild ist. Ist euch eigentlich bewusst, wie die Ein- und Ausreisebedingungen in Australien sind? Rein kommst du als australischer Bürger nur mit einem sehr knappen Kontingent von wenigen Tausend. Dann gehst du in eine Hotelquarantäne, die einem Gefängnis gleichkommt und auch bewacht wird. Diese Hotelquarantäne bezahlst du selber. Was kommt jetzt? Was war vorher schon und was wurde jetzt verschärft? Auch wenn du Australien verlassen möchtest, brauchst du eine Ausnahmegenehmigung. Das wurde jetzt diese Woche nochmal verschärft. No-Covid-Fraktion, seid ihr euch eigentlich bewusst darüber, dass australische Staatsbürger eine Genehmigung ihrer Regierung brauchen, um ihr Land verlassen zu dürfen? Und was bedeutet das für deutsche Staatsbürger? Was wäre, wenn wir das hier anwenden würden? Das würde bedeuten, dass sie eine Genehmigung ihrer Regierung brauchen, wenn sie das Land verlassen wollen.
Ja, ich würde übrigens sagen, back to the roots. Australien war doch mal eine Gefängnisinsel, Kolonie von Großbritannien. Also da gehen sie jetzt wieder hin. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Und Leute, das sind unsere Positionen. Das sind Dinge, auf die wir aufmerksam machen. Das ist das, womit wir nach draußen gehen wollen. Das ist das, wobei hier jeder nachdenken sollte. Egal, ob er bei den Grünen ist, bei den Linken, bei der SPD, bei der FDP, bei der CDU, CSU oder wo auch immer in der Politik und in der Gesellschaft steht. Macht euch doch mal klar, was hier auf dieser Welt passiert. Und dann sagt uns nicht, dass wir den Teufel an die Wand malen. Wir nennen einfach die unterschiedlichen Maßnahmen unterschiedlicher Regierungen und wir warnen davor, dass es bei uns immer weiter in diese Richtung geht.
Richtig. Ich glaube, wir sind auch eigentlich fast schon durch mit unserer...
Das war ja so ein schönes Schlusswort.
Nee, ich... Sie kennen uns, wenn wir sagen, es ist Schluss, ist noch lange nicht Schluss. Nein. Ach, ich habe noch was, Lustiges. Was Lustiges, Absurdes, wo sich mancher wieder aufregen kann und manche nicht. Und zwar zugeschickt von Franka. Vielen Dank dafür. Und zwar, das blenden wir mal ein. Bald ist ja Ostern. Naja, fast. Der Impfhase. Ich fand ihn wunderbar. Wenn Sie sich das ganz gerne in den Vorgarten stellen möchten, gibt es übrigens auch schon als Impfweihnachtsmann, habe ich gesehen. Also, damit Sie auch dem Nachbarn gegenüber signalisieren können, dieser Haushalt ist geimpft.
Schön, alles klar. Hast du noch einen Webtipp oder machen wir das heute nicht?
Machen wir heute ist mal ja nicht. Spezial. Aber vielleicht ein paar Ankündigungen am Rande, was wir ja so ein bisschen fern vorhaben. Ich habe mal Professor Dr. Hadic kontaktiert, hat leider aktuell keine Zeit, ist aber nicht abgeneigt, mit uns zu sprechen. Das werden wir dann nochmal angehen. Dann, viele kennen ihn, wir haben auch schon mal in weiter Ferne mit ihm hier gesprochen. Kiles Mohr, der Musiker aus Österreich, ebenfalls ein Interview mit ihm. Dann Paul Brandenburg wird auch in den nächsten Wochen hier dann im Studio sitzen. Also es gibt eine Menge zu tun.
Und eins kann ich versprechen, wir gehen in den Urlaub und dann kommen wir zurück und wir sind sehr ausgeglichen. Wir werden unsere Arbeit genauso weitermachen wie vor unserem Urlaub. Versprochen, Herr Habeck. Großes Indianer-Ehrenwort. Mein Name ist Benjamin Golme. Auf Wiedersehen.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.